und herzlich willkommen bei Zwischenräume. Mein Name ist Anja Gleich und wir werden heute über ein Thema reden, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich wie immer nicht alleine da sitze, sondern ein sehr, sehr tolles Gegenüber vor mir habe, mit dem ich auch in den letzten Monaten sehr intensiv zusammenarbeiten durfte. Aber darüber wahrscheinlich im Podcast und in der nächsten Stunde noch mehr. Liebes Gegenüber, möchtest du dich kurz selber vorstellen für unsere ZuhörerInnen?
Sehr gerne. Mein Name ist Verena Schmid. Ich bin vor 3 Tagen 31 geworden. Ich bin im Moment dabei, mir eine Selbstständigkeit als Schreibtrainerin aufzubauen und durfte eben unter anderem mit dir, Anja, in letzter Zeit ein gemeinsames Projekt machen, auch noch mit anderen KollegInnen. Und ja, ich bin auch sehr froh, dass wir heute über das wundervolle Thema Schreiben sprechen werden.
Ja, ein Thema, das mich beruflich jetzt auch schon seit, unerwarteterweise eigentlich seit 2 Jahren sehr intensiv begleitet. Ich bin da auch ein bisschen reingestolpert. Ich werde natürlich in dem Podcast auch wie immer ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht Kontra geben, aber ich werde auf jeden Fall auch von meinen Erfahrungen damit erzählen. Apropos, alles Gute zum Geburtstag nachträglich, wenn das schon so in der Eröffnung drinnen war. Und deswegen fangen wir einfach gleich mit einer, ich dachte mir, so eine Einstiegsfrage an, nämlich wann ist das erste Mal gewesen, wo du dich erinnern kannst, dass du irgendwie mit Schreiben zu tun hattest, das jetzt nicht für die Schule oder, ich weiß nicht, von irgendeiner Autorität veranlasst wurde?
Also ich kann mich erinnern, dass ich eigentlich immer schon gerne geschrieben habe. Auch die ersten Male den Buchstaben nach Übungen waren schon spannend. In erster Linie deshalb, weil es mich immer urgenervt hat, dass ich die Dinge, die auf Plakatwänden oder ähnlichen abgedruckt waren, einfach noch nicht lesen konnte. Und diesen Missstand wollte ich so schnell wie möglich beheben. Ja. Aber ich weiß auch noch, dass ich bereits in der Volksschule Tagebuch geschrieben habe. Nicht wirklich täglich, aber das gibt es sogar noch, das allererste Tagebuch. Wow. Und es ist so süß, einfach das mal zu lesen, so was man geil. So mit 8, 9 aufschreibt, was da großartig Aufregendes im Leben von 8, 9-Jährigen passiert. Das ist sehr, sehr lustig, das wieder zu lesen.
Ich kann dazu so 100%ig relaten. Ich habe tatsächlich ich war auch schon in der Volksschule geschrieben, aber ich habe dann erst mit 12, genau, glaube ich, also in der 2. Klasse, Gymnasium, habe ich dann angefangen, auch Tagebuch zu schreiben, nämlich weil ich Anne Franks Tagebuch, also das Tagebuch der Anne Frank tatsächlich gelesen habe, was mich sehr berührt hat als Kind. Und das war dann irgendwie der Initialzündung, es anzuschreiben. Aber ich hatte halt nicht so dramatische Dinge zu erzählen wie Anne Frank. Und bei mir stand dann immer so drin, war heute bei XY und habe mir diesen Film angeschaut und diesen Film angeschaut und so. Das existiert nämlich auch noch, dieses Tagebuch. Also, das ist eine sehr gute Erinnerung. Ja, aber in einer Welt, und ich hoffe, wir kommen darauf jetzt noch im Laufe des Podcasts zu sprechen, aber in einer Welt, in der, wie soll ich sagen, die Diskussionsebene oder die Diskursebene, ich sag jetzt mal, sich sprachlich sehr verkürzt, ist es interessant, dass sich jemand anfängt, mit dieser sehr doch intensiven und interessanten und vor allem sehr fokussierten Form der Sprache näher zu beschäftigen. Deswegen, das war jetzt eine lange Intro, oh mein Gott. Deswegen die Frage, wieso wolltest du dich mit Sprache, mit Schreiben intensiver beschäftigen? Was war dann dein Anlass, dass du da reingekippt bist, oder? Weil war nicht immer so, oder? Oder wusstest du es immer schon?
Ja, also die Faszination für Sprache im Allgemeinen hat sich doch recht früh herauskristallisiert. Also ich kann mich erinnern, ich hatte einen Deutschprofessor im Gymnasium, der uns, ja gut, mehr oder weniger dazu verpflichtet hat, Texte zu schreiben, regelmäßig. Mhm. Die Form dieser Texte und die Inhalte dieser Texte konnten wir völlig frei wählen. Und ich habe damals schon eine Wortsammlung verfasst über die Dialektausdrücke, die in meiner Familie kursierten und immer noch kursieren. und aufgrund von ja, verschiedenen Zuwanderungen sehr einzigartig in der Gegend waren. Und also mich haben Wörter und mich hat Sprache immer schon fasziniert. Okay. Und das hat auch dann dazu geführt, dass ich vergleichende Literaturwissenschaft studiert habe.
Oh, und, did you?
Ja.
I didn't know.
Und transkulturelle Kommunikation.
Okay.
Ja, und während dieser Zeit habe ich mich natürlich sehr intensiv mit Texten beschäftigt. Ja. Und da, also während des Studiums, kam dann auch schon die Beschäftigung mit dem Schreiben und mit, mit dem Schreibprozess per se dazu. Ich hatte die Möglichkeit nämlich an der Uni Wien eine Ausbildung zur Schreibmentorin zu machen.
Okay.
Das wird angeboten vom Center for Teaching and Learning der Universität Wien und das konnte ich mir damals sogar fürs Studium anrechnen lassen. Das war aber nicht der ausschlaggebende Grund, sondern ich fand dieses Angebot super spannend, dass man Studierenden Wissen und Methoden an die Hand gibt, um als Schreibmentorinnen für andere Studierende fungieren zu können und sie in diversen Schreibaufgaben, Schreibprojekten zu unterstützen.
Ja.
Und das war dann so die Initialzündung, wo ich auch gemerkt habe, okay, wow, die Beschäftigung mit dem Schreibprozess an sich eröffnet nochmal echt ein ganz anderes, neues Feld. Ja. Und ich komme nochmal ganz woanders hin und viel tiefer rein, als mich nur mit dem Produkt, nämlich dem fertigen Text an sich zu beschäftigen.
Okay, ja, das ist eine interessante, also das ist eben eine spannende Auseinanderteilung und die ich jetzt, nachdem ich auch auf deine Recommendation beim Writers Studio gerade kürzlich einen Schreibworkshop besucht habe, auch kennenlernen durfte. Also eben das doch in prozesshaft zu trennen, wie man schreibt quasi und diesen ganzen Prozess, der einhergeht mit irgendwie Ideen sammeln etc., bis hin dann zum Endprodukt quasi. Mhm, und das erstmal quasi total zweitrangig ist eigentlich, so blöd gesagt. Ja.
Ja.
Und das ist, glaube ich, eine Unterteilung, die die meisten Leute oder viele Leute gar nicht nachvollziehen können, weil sie ja immer nur das Endprodukt lesen, wenn sie jetzt nicht auch journalistisch tätig sind oder so. Ja.
Absolut. Und viele von uns haben das in der Schule ja auch nicht gelernt, das zu trennen.
Ja.
Egal, ob du eine Schularbeit schreibst oder ja, hauptsächlich bei größeren schriftlichen Arbeiten, ist ja die Aufgabenstellung, dir ein Thema zu überlegen, die Ideen zu strukturieren, sie hinzuschreiben und zwar in einer absolut korrekten Form. Genau. Es gibt diese Möglichkeit nicht, diese Prozesse zu trennen. Und es gibt aber so viele gute Gründe, das zu tun und darum sollte man das eigentlich auch lernen in der Schule.
Ja, das ist ja auch ein Konzept, das vielleicht können wir darauf kurz eingehen, weil ich das eh bei dem Schreibworkshop jetzt auch lernen durfte. Aber du kannst das sicher sehr viel schöner formulieren, aber dass wir in der Schule die sogenannte Dangerous Method lernen, mit Schreiben umzugehen. Und ich habe jetzt gerade vergessen, was die andere Methode ist, die gut ist. Das prozessorientierte Schreiben, oder? Genau, okay, passt. Prozessorientierte Schreiben. Ja, das, über das wir heute hauptsächlich reden wollen. Was ist denn die Dangerous Method? Was ist denn das Problematische daran?
Also zum einen ist es problematisch, unserem Gehirn zwei völlig unterschiedliche Aufgaben zur gleichen Zeit zu stellen. Der Schreibprozess kann mal ganz grob in zwei Phasen geteilt werden. Das ist der erste, sehr kreative Prozess. Es geht darum, Themen zu finden, meine Ideen zu suchen, wirklich aus mir heraus zu sprudeln, also produzierend tätig zu sein. Ein ganz anderer Prozess ist dann, diese Dinge, die aus mir herauskommen, in eine Ordnung zu bringen, die für den Text, die für die Aufgabe, die für das Zielpublikum passend ist und danach noch die in eine korrekte, sprachlich korrekte Form zu bringen. Und das braucht ganz andere kognitive Fähigkeiten als das kreativ Schaffende.
Ja, das ist total, also das ist voll wichtig, dass du das sagst. Das ist irgendwie auch der Grund, warum ich mich jetzt zum Beispiel für dieses Schreibseminar auch angemeldet habe, weil ich glaube, ein Common Problem und eins, das ich, unter dem ich sehr gelitten habe, ist, dass ich meinen eigenen Stil nicht gesehen habe, sozusagen in meinen eigenen Texten. Ich habe es bei anderen Leuten gesehen, die ich gelesen habe, bei Bekannten, bei anderen JournalistInnen und so weiter. Und hatte dann vor allem auch eben immer dieses Problem, dass ich mir gedacht habe, boah, ich habe schon Ideen, ich habe ja schon irgendwelche, wie soll ich sagen, Vorstellungen oder Geschichten in meinem Kopf, aber ich habe keine Ahnung, wie ich die jetzt zu dieser Geschichte, die dann so am Papier ist, machen soll. So, ich weiß es nicht. Und jetzt nach diesem Schreibseminar ist mir sehr viel bewusster, warum ich dieses Problem habe quasi. Ja. Genau, aber weiß nicht, wie, was ist denn, also was ist denn das Problem mit diesem, auch diesem Stilbegriff? Weil das ist ja auch etwas, was ich total interessant fand, dass eben der Stil ja in diesem prozessorientierten Schreiben durch die Voice ersetzt wird. Mhm. Und was ist denn die Voice eines Textes?
Die Voice ist ein durchaus komplexes Konzept, finde ich. Aber es ist so ein bisschen das, was du eben auch, oder was auch oft mit dem Begriff Stil beschrieben wird oder versucht wird zu beschreiben. Nämlich, dass es das, wenn ich einen Text lese und das Gefühl habe, wow, da ist Kraft dahinter. Mhm. Das ist authentisch oder es ist einzigartig oder speziell, aber auf jeden Fall erregt es meine Aufmerksamkeit und meine Energie geht dorthin. Und im besten Fall macht es auch noch was mit mir. Und die Findung der eigenen Voice oder eben des eigenen Stils, wenn man auch bei dem Begriff bleiben will, ist halt super schwierig, wenn man immer in erster Linie an die Korrektheit denkt, beim Schreiben schon. Weil das hindert einen total, eben die eigene Voice zu finden. Weil nämlich, und da kommt ein nächstes Konzept ins Spiel, der innere Zensor oder die innere Zensorin,
ja,
dann schon in einem Schaffensprozess so stark ist, dass die eigene Stimme gar nicht laut genug werden kann, um sie zu finden.
Ja, na, mir hat mit dieser Begriff deswegen auch, also alles, was du gerade gesagt hast, unterstreiche ich natürlich völlig, aber mir hat der Begriff deswegen vor allem imponiert, weil ich mir eben gedacht habe, ein Stil ist schon wieder, also der Begriff Stil, das ist schon wieder so etwas von außen Abstrahierendes quasi, und die Voice ist sowas Intrinsisches quasi, das ist so ein bisschen so, jeder hat eine Voice quasi, ja, also wie, keine Ahnung, jeder einen Bikini-Body hat oder so. Das ist ein bescheuerter Vergleich, aber egal. Ja. Aber so, das ist halt so ein bisschen dieser Approach, so du musst jetzt nicht irgendwie dieses 5 Sachen können, um einen guten Stil zu entwickeln, so eine Art.
Ja, absolut.
Ich meine, so jeder hat eine Voice.
Stil ist ja auch schon wieder ein Begriff, der sehr ins Normative geht, wohingegen genau, die Voice viel offener ist.
Ja, genau. Das ist jetzt eine sehr, vielleicht, weiß nicht, existenzielle Frage. Ich weiß nicht, ob existenziell der richtige Begriff ist, aber was bedeutet denn Schreiben für dich ganz persönlich?
Also Schreiben bedeutet deswegen so viel für mich, weil es so viele Dimensionen hat. Also im persönlichen oder privaten Schreiben gibt es mir auf der einen Seite die Möglichkeit, mich runterzuholen in Momenten, wo ich viel zu viel gleichzeitig im Kopf habe oder das Gefühl habe, mir droht irgendwas zu entgleiten, ich kann mich nicht sammeln. Dinge aufs Papier zu bringen, nimmt mir die Dinge aus dem Kopf und gibt mir die Möglichkeit, neu drauf zu schauen. Das finde ich immer sehr, sehr beruhigend. Es gibt mir aber gleichzeitig auch die Möglichkeit, mich zu beschweren, über Missstände, auf Missstände hinzuweisen, die ich in meinem Leben wahrnehme. Es gibt mir die Möglichkeit, Wut auszudrücken, aber auch Freude. Ja. Also ich kann durchs Schreiben sowohl in mich hineingehen, aber auch aus mir heraus ins Außen.
Das ist voll schön.
Diese beiden Dimensionen in einer Tätigkeit verbunden, finde ich einfach großartig.
Ich will das absolut jetzt nicht gleich wieder in zwei Schubladen stellen, aber wenn ich mir das so anhöre, was du gerade gesagt hast, dann spannt es auch für mich diese zwei Ebenen auf, die ich vielleicht gerne in diesem Podcast, warum ich auch diesen, die spannt die beiden Ebenen auf, warum die zeigen, warte, Satz, warum ich diesen Podcast gerne mit dir machen wollte. Okay, there we go. Hat doch nichts, war nicht so schwer. Nämlich einerseits so ein bisschen dieser fast schon therapeutische Schreibansatz, ohne es jetzt gleich so, wie soll ich sagen, so zu nur jetzt in die Therapieschiene zu sehen, aber ich meine jetzt einfach so dieses Persönliche, dieses selbst sich aus, quasi für sich, für seine eigenen Zwecke, für seine persönliche Reinigung oder so verwenden, schreiben. Und dann auf der anderen Seite so das politische Schreiben, mehr oder weniger. Also das, was dann eben auf einer Diskursebene vor allem eine Rolle spielt und wo ich eben ganz am Anfang schon gemeint habe, dass eben ich das Gefühl habe, dass in den letzten Jahren die Diskussionskultur halt sprachlich immer verkürzter wird. Also würdest du das auch so unterschreiben, dass wir so diese zwei Bereiche abdecken, oder fehlt dir da in diesen zwei Bereichen jetzt noch ein Aspekt des Schreibens, der dir ganz wichtig ist?
Ja, da fehlt noch einer, und zwar der absolut lustvolle. Schreiben kann einfach extrem lustvoll sein, ohne ein Ziel zu haben.
Yes, das ist richtig wichtig.
Ja, und das ist total wichtig. Eben, da sind wir wieder dabei, nicht aufs Produkt zu schauen, sondern den Prozess an sich zu genießen und daraus Freude und Lust zu schöpfen. Und das ist durchs Schreiben für mich zumindest auch absolut möglich.
Ja, ja, es ist sehr schön, dass du das so gesagt hast. Ich meine, vielleicht, um jetzt trotzdem so in diese einzelnen Bereiche ein bisschen einzudelven, was ist denn, glaubst du, der Grund dafür, dass viele Leute Schreibblockaden haben zum Beispiel oder nicht wissen, wo sie anfangen sollen oder vielleicht sogar auch denken, dass sie nicht schreiben können oder sind nicht interessiert, auch vielleicht warum. Ich meine, es muss nicht jeder, wir wollen jetzt mit dem Podcast auch nicht sagen, dass jeder schreiben muss, überhaupt nicht. Es gibt ja andere Ausdrucksformen.
Absolut. Ich mein,
für mich und für dich, glaube ich, und deswegen reden wir jetzt hier drüber, ist es die Ausdrucksform of choice, würde ich jetzt mal meinen.
Ja.
Und wir hoffen, dass die ZuhörerInnen, die das auch interessiert, da vielleicht mit einstimmen. Genau, aber trotzdem glaube ich, dass viel mehr Leute vielleicht schreiben würden, wenn sie eben empowered, jetzt haben wir gerade davor drüber geredet, dass empowered ein schwieriger Begriff ist manchmal, aber empowered würden in der richtigen Weise vom Außen, von irgendeinem Außen. Wie siehst du das? Was sind da Gründe dafür?
Also ich sehe vor allem in unserer Kultur und Gesellschaft zwei große Dinge. Das eine haben wir vorhin schon kurz angerissen, das ist die Art und Weise, wie uns Schreiben im schulischen Kontext vermittelt wird. Mhm. Nämlich sehr Produkt- und zielorientiert. Wir lernen kaum etwas über Schreibprozesse und wie wir sie angenehm und zielführend für uns gestalten können. Das ist ein Grund, warum ich denke, dass bei vielen Menschen Angst und Blockaden auftreten im Zusammenhang mit Schreiben, weil viele Erfahrungen mit Scheitern verbunden waren in schulischen Kontexten oder ähnlichen. Und der zweite Punkt ist ein immer noch vorhandener Geniegedanke, der vor allem im deutschsprachigen Raum durch Goethe, Schiller und Konsorten entstanden ist und sich leider hartnäckig hält. Also diese Idee von zum Schreiben muss man geboren sein und das ist der geborene Künstler, die geborene Autorin, das kann man nicht lernen, man hat es oder man hat es nicht. Und das ist einfach absoluter Bullshit.
Und es ist auch, um da kurz reinzufunken, und mir kommt vor, gerade im Schreiben ist es noch viel mehr verhärtet als in anderen Disziplinen. Ich meine, bitte, alle, die das hören, sollen mir widersprechen. Aber mir kommt zum Beispiel vor, in der Musik ist dieser DIY-Charakter, wie man Dinge angeht, schon zumindest in gewissen Bereichen sehr viel mehr verbreitet. Und gerade beim Schreiben ist es so, entweder du kannst es oder du kannst es nicht, so in der Art. Ja.
Ja.
Das ist, und das kommt eben von diesem Genie-Gedanken einfach. Ja,
ja, also es gibt ja diese Creative Writing-Szene auch noch nicht so lange und die hat sich vor allem auch eher im US-amerikanischen Bereich an den Unis entwickelt. Und ich habe eben schon den Eindruck, dass das bei uns noch dauert. Also da gibt es noch einiges aufzubrechen von diesen alten, verstaubten Ideen des Schreibergenies.
Ja, absolut. Ja, diese Creative Writing, mir kommt auch vor, das wird irgendwie durchaus auch durch unsere Vergangenheit hier sehr skeptisch beäugt dann auch teilweise. Also ich glaube, weiß ich, bis sich das implementiert, dauert es vielleicht in Österreich noch ein paar Jahre.
Vermutlich.
Ja, was würdest du denn so als, ich meine, wir kommen dann eh noch am Ende, glaube ich, so als Resümee auf Methoden, aber so als erster Zwischendurchrat, was ist denn ein erster Tipp oder so, den du geben würdest, wenn jemand sagt, er hat eine Schreibblockade oder weiß gar nicht mal, wo er anfangen soll? Das ist ja auch etwas, was wir in unseren Workshops, by the way, es gibt noch einen Workshop, nämlich in 2 Wochen. Ja? Wir sind untergründlich divers, kurze Werbeeinschaltung an dieser Stelle und wir machen journalistische Schreibworkshops. Auf jeden Fall, das sind auch viele Leute, die zu uns in die Workshops kommen, die wo man richtig merkt, die würden gern schreiben, aber wir sehen ja auch am Output, wir versuchen die immer zu encouragen, hey, probiert es einfach mal aus, schickt uns was durch oder so, dass da so viel Angst irgendwie verbunden ist, weil wir einfach merken, dass dann doch nicht so viel zurückkommt, auch wenn die Motivation initial im Workshop da ist, aber dann anscheinend wieder fadet, wenn man mit sich allein ist. Was wäre denn so ein erster Tipp, den du geben würdest?
Also grundsätzlich möchte ich noch kurz anmerken, dass man unterscheiden muss zwischen es fällt mir schwer oder ich habe Hemmungen und konkreten Schreibblockaden. Mhm. Das kann wirklich ins Psychologische gehen und ich bin keine Psychologin, also das wäre auch ein Thema, das ein Schreibtraining übersteigt. ja, nicht in meine Kompetenz fällt. Aber um ins Schreiben zu kommen, kann ich einfach empfehlen, weil in vielen Fällen steckt eine Hemmung dahinter, das zu veröffentlichen oder Angst davor, Fehler gemacht zu haben in einem Text. Mhm. Was man super ausprobieren kann, ist einfach, man schnappt sich ein Heft oder einen Blog, ein Buch, das man sehr gerne mag, das einem gefällt, das man gerne in der Hand hält und ebenso einen Stift, den man mag und schreibt mal nur für sich. Und es muss dann auch klar sein, in der Familie, in der Beziehung oder wenn man die Wohnung mit anderen teilt, das ist meins, da schaut niemand rein, das ist wirklich privat. Und da drinnen kann ich schreiben, was ich will. Ja. Es liest niemand, wenn ich nicht möchte, dass es jemand liest. Niemand fragt nach, ob ich die korrekte Rechtschreibung beherrsche. Es gehört nur mir und ich kann ausprobieren, wann und wo und wie ich mich will. Und sollte ich Lust haben, an Dingen, die da aufkommen, weiterzuarbeiten und sie so weit zu bringen, bis ich sage, ja, jetzt will ich damit raus. Wunderschön. Wenn nicht, auch wunderschön.
Das ist gut, dass du das ansprichst, weil das ist tatsächlich auch einer der Dinge, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich muss irgendwas machen jetzt, weil obwohl ich sehr viel in den letzten 2 Jahren geschrieben habe durch meine Arbeit, ist mir aufgefallen, dass in diesem Schreiben für mich selbst, das auch teilweise wirklich durch meine Therapie auch aufgekommen ist, also wo das wirklich dann so ganz, ganz direkt von meiner Therapeutin gesagt wurde, Anja, probier aus, in diesen Spannungsmomenten die Sachen aufzuschreiben und meinetwegen auch wegzuschmeißen und so. Aber das Lustige ist, ich habe jedes Mal gemerkt, wenn ich es dann gemacht habe, dass es mir tatsächlich geholfen hat. Also it is a thing. Aber mir ist aufgefallen, dass ich so in eine kontinuierliche Praxis damit komme. Da hat mich dann immer so, wie als würde jemand über meine Schulter schauen. Ja? Auch wenn ich wusste, das ist jetzt mein kleines Notizbuch, in das niemand reinschaut. Es war trotzdem irgendwie ja da über meine Schulter und hat gesagt, ah, das klingt aber nicht gut, was du da schreibst. Weißt du, was ich meine? Und das hat mich extrem irritiert. So. Also es ist super, dass du den Hinweis gibst, aber vielleicht gibt es noch einen Step davor oder so, den man machen kann. Ja? Ich weiß es nicht. Also das ist jetzt nur ein Gedanke.
Aber lustig, dass du das sagst von dieser Figur, die auf deiner Schulter sitzt.
Ja.
Das ist genau dein innerer Zensor oder deine innere Zensorin.
Ja.
Das sind genau diese Figuren, die uns einflüstern, ja, ach, das klingt jetzt aber scheiße oder ach, streich das durch, das ist doch Blödsinn oder
ja,
nein, aber so kann man das nicht schreiben.
Eh.
Genau diese Dinge, da geht es dann ganz viel darum, wie gehe ich mit mir selbst um und welche Stimme spricht zu mir in welchem Ton.
Ja.
Und auch da, finde ich, ist das Schreiben eine gute Möglichkeit, sich daran anzunähern.
Ja.
Mit sich selber an freundlicheren Umgang zu finden.
Ja.
Wir würden beispielsweise, es gibt in uns oder in sehr vielen von uns innere Stimmen, die extrem kritisch mit unseren eigenen Texten umgehen. Unhöflich, respektlos. Sich einmal zu überlegen, ob wir so mit anderen Texten umgehen würden, ob wir diese Dinge einer anderen Person sagen würden, ist meistens mind-changing.
Ja, ja. Das stimmt, das stimmt. Und ich glaube, ich habe eh jetzt durch dieses Schreib-Workshop-Ding auch sehr viel drüber nachgedacht, woraus sich nämlich diese Person zusammensetzt auf meiner Schulter quasi. Und das ist eben ganz viel von diesem Genie-Mythos, glaube ich, da.
Mhm.
Und auch, was man eben eingeprägt bekommt als Mensch, der immer gern geschrieben hat. Weil es hatte ich Eltern, die dann immer ganz stolz waren, dass ich irgendwelche Sachen geschrieben habe und so und haben das immer rum erzählt. Und nicht, dass ich mich selbst eigentlich so hochhalte, gar nicht. Eigentlich denke ich mir immer so, na, das ist jetzt alles nicht so gut. Ne? Also ich mache mich selbst nur ein bisschen runter. Ist dann trotzdem vielleicht so dieser Rest des Gedankens, Anja, aber wenn du wirklich ein Genie wärst, dann wäre das, was du jetzt in dein Tagebuch schreibst, auch schon große Klasse, weil wir halt auch verstört wurden durch 1000 Tagebücher, die veröffentlicht wurden von irgendwelchen Schriftstellern, von denen wir aber vielleicht gar nicht wissen, ob die nicht 5-mal überarbeitet wurden, bis sie so dann in Druck gegangen sind, so eine Art.
Klar, auf jeden Fall. Also das ist das nächste, die meiner Meinung nach nächste falsche Vorstellung, dass es Menschen gibt, die einen Roman schreiben, und der ist im ersten Entwurf veröffentlichungswürdig. Nein, das ist es einfach in fast keinem einzigen Fall. Da steckt wahnsinnig viel Arbeit dahinter. Diese Dinge, diese Texte werden überarbeitet und überarbeitet und überarbeitet. Und dann gibt es ja auch noch sowas wie einen Lektor oder eine Lektorin. Es gibt Verlage. Es gibt, das ist in vielen Fällen nicht mal das Projekt von einer Person alleine.
Ja.
Also wir haben hier da viele falsche Vorstellungen, die uns unglaublichen Druck machen, im ersten Draft so zu schreiben, dass man es veröffentlichen könnte. Das ist so nicht. Das entspricht einfach nicht einer schriftstellerischen Praxis.
Ja, das Lustige ist, ich zum Beispiel, ich meine, ich weiß das ja aus meiner ganzen journalistischen Praxis, dass es da eben immer 5 Menschen gibt, die da auch drauf schauen und es geht durch 5 redaktionelle Schleifen oder so. Aber dann lustigerweise, aber das, weiß nicht, vielleicht erzähle ich das kurz, weil es mich gerade tatsächlich so persönlich beschäftigt, aber ich arbeite jetzt schon seit einer Weile, komme nur selten dazu, deswegen zieht sich das gerade an einem Lyrikband tatsächlich, weil ich immer sehr viel Lyrik geschrieben habe in den letzten Jahren, vor allem sehr viel intensiver und ich wollte einfach so ein kleines Bücherl irgendwie rausbringen, vielleicht im Eigenverlag auch oder so, aber ich wollte das auf jeden Fall mal machen, so als Projekt von mir.
Sehr cool.
Und ich habe jetzt halt, und da muss man vielleicht eine Vor-Note dazu machen, Lyrik ist für mich die einzige Form des Schreibens, die mir tatsächlich meistens sehr leicht gefallen ist, weil sie schnell vorbei ist und weil sie sehr stark in einer Emotion geschrieben werden kann. Also für mich zumindest, da gibt es sicher auch ganz andere Ansätze. Also für mich ist es ein Gefühl, das ich schreibe eigentlich. Das ist für mich Lyrik. Und ganz anders, als wenn du halt eine Szene beschreibst, in der ein Gefühl dann auftauchen soll, wie in der Prosa oder so. Und jetzt habe ich halt erstmal eine erste Auswahl gemacht, aber schon vor ein paar Monaten und die habe ich jetzt quasi nicht angerührt, was vielleicht eh gut war, wo ich halt echt, wo ich wusste, ich habe viel zu viele Gedichte jetzt mal ausgewählt, so viele will ich jetzt gar nicht veröffentlichen oder so. Und jetzt bin ich gerade dabei, das sehr close reading mäßig eins nach dem anderen quasi durchzugehen und halt auch Sachen rauszuhauen. Und da ist mir aufgefallen, okay, selbst bei Lyrik merke ich jetzt, komme ich in so Nachbearbeitungsprozesse. Und das war jetzt auch ganz gut, dass ich jetzt so diese Pause gemacht habe, weil ich eigentlich gedacht habe, so gerade bei der Lyrik, da habe ich dann immer so das Gefühl, okay, das ist es jetzt einfach, es bleibt so. Aber stimmt natürlich auch nicht. Und mir fällt jetzt gerade auf, wow, okay. Und da gibt es dann aber auch so, also ich habe da jetzt meinen Freund gefragt, ob er mit mir da quasi ein bisschen drüber gehen kann. Und ich habe jetzt so Google Docs angelegt, wo ich halt nur Kommentare mache und sage so, ah, dieser eine Vers, ich weiß nicht, das kommt mir jetzt doch komisch vor, jetzt wo ich 5-mal drüber gelesen habe oder so. Also es ist interessant, weil ich gerade bei so künstlerischen Texten, sage ich jetzt mal im Vergleich zu journalistischen Texten, die halt doch irgendwelchen gewissen Standards entsprechen, immer faszinierend fand, zum Beispiel Verlage, wie die das machen, ja, wie die das auswählen, weil es einfach so subjektiv ist. Weiß nicht, hast du da irgendwelche relatable Erfahrungen oder was ist dir da gerade durch den Kopf gegangen, während ich da so gelabert habe?
Dass es einfach nochmal zeigt, dass alle Texte, fast alle Texte, die wir konsumieren, egal in welchem Genre oder in welcher Sparte, nicht das Produkt eines First Drafts sind.
Ja.
Die sind überarbeitet. Und ich glaube, das muss man sich immer bewusst machen, wenn man am Schreiben ist. Und mir geht es auch so. Selbst ich habe mich jetzt wirklich schon lange mit Schreibprozessen beschäftigt und weiß das und habe diesen inneren Sensor immer noch auf der Schulter sitzen, der sagt, das muss aber schon im ersten Mal besser gehen.
Ja.
Ja.
Wie würdest du das beurteilen in diesem Kontext, wenn wir jetzt schon darüber sprechen, weil ich ganz am Anfang schon diese Diskussionskultur und sowas besprochen habe. Ich meine, das muss man jetzt vielleicht auch trennen, das gesagte Wort ist natürlich auch was anderes als das geschriebene Wort, aber man hat ja irgendwie das Gefühl, die Leute reden jetzt schon so, wie sie teilweise so auf Twitter schreiben, so mehr oder weniger, also um das jetzt zu verkürzen quasi. Und es ist halt schon was anderes, wenn ein Text durch eine Redaktion geht und veröffentlicht wird. Kann natürlich auch problematisch sein, aber da haben dann 5 Augen drauf geschaut. Oder wenn ein Text eben von einer Person irgendwie auf seinem persönlichen irgendwas gepostet wird und das jetzt aber quasi in den letzten Jahren gefühlt immer mehr gleichgesetzt wird. Weißt du, wie ich meine?
Gleichgesetzt mit?
Naja, gleichgesetzt wird in der Wertigkeit quasi.
Mit oder Texten, die redaktionellen halt, Prozessen entstanden.
Genau.
Ja, das ist natürlich eine Entwicklung, die nicht einfach ist.
Ja.
Also genau das, dass es eben mittlerweile einzelne Personen gibt, die ähnliche Reichweiten haben wie ganze Medien, die aber von mehreren Personen getragen und erschaffen und verarbeitet werden,
ja.
Ist natürlich ein Riesenunterschied, weil es eine einzelne Perspektive ist, die unglaublich viel Reichweite bekommt.
Ja.
Und das ist immer schwierig. Also es gibt ja, oder es gab diesen TED-Talk von...
Können wir nachher in die Shownotes reintun, auf jeden Fall.
Ja, ich habe es mir auf jeden Fall rausgesucht.
Ja, schau in mein schönes Notizbuch.
Sehr gern. Also es gab diesen TED-Talk von Chimamanda Adichie, die über The Danger of the Single Story gesprochen hat.
Oh mein Gott, den habe ich letztens gefunden. Ich weiß nicht, du hast irgendeinen anderen Podcast. Lustig. Egal, erzähl davon. Entschuldigung.
Und sie beschreibt das Problem eines einzelnen Blickwinkels auf bestimmte Themen. Ja. Und wenn sich ein einzelner Blickwinkel einer einzelnen Person oder einer einzelnen Gruppe in einer Gesellschaft als die einzige Meinung darstellt, dann fallen ganz viele andere Perspektiven und somit auch Menschen raus aus dem Diskurs und im schlimmsten Fall aus politischen Entscheidungen und so weiter.
Ja.
Das heißt, und da ist Social Media ja irgendwie sowohl eine Chance als auch eine Gefahr.
Absolut,
auf der einen Seite hat mehr oder weniger jede Person oder sehr, sehr viele Personen haben die Möglichkeit, die Zugang zum Internet haben, ihre Geschichte zu erzählen, ihren Standpunkt zu teilen. Die Frage, wer die großen Reichweiten hat, da sieht es dann natürlich schon wieder anders aus. Und da geht es dann wieder eben in Richtung dieser Gefahr auf the single story.
Ja klar, weil halt die Konzerne, die hinter diesen ganzen Plattformen stehen und die Prozesse, die ablaufen, um gewisse Sachen zu pushen, Inhalte zu pushen und andere nicht, das ist halt wiederum komplett menschengemacht und gesteuert. Also
genau.
Das wissen wir ja aus ganz vielen Studien.
Ja, also Social Media sehe ich da sowohl als Chance als auch als Gefahr, vor allem eben in der Art und Weise, wie es gesteuert wird.
Ja.
Also wenn der große Konsens, der heteronormative, weiße, große Konsens einfach immer nach vorne gepusht wird, damit er dort bleibt und die anderen Stimmen erst recht nicht gehört werden können, weil sie von Algorithmen, herabgestuft, ignoriert und so weiter werden, dann hilft uns Social Media nicht.
Ja, wenn man es jetzt halt, ist jetzt ein Gedanke, den ich gerade hatte, aber wenn man jetzt sozusagen das, was wir bisher besprochen haben, so mit dem Schreibprozess und dass man eben 15.000 Varianten braucht, bis man halt das fertige Produkt hat. Ich habe halt das Gefühl, Social Media macht das halt und da finde ich es dann wieder ein bisschen problematisch, weil das eben diese Diskussionskultur so beeinflusst, negativ, dass Leute quasi diesen Schreibprozess mehr oder weniger live machen auf Social Media so und dann nicht quasi dann erst das Endprodukt hinsetzen, so in der Art, wie es halt in einer, in einem anderen Medium, in einem Medium mit einer großen Redaktion wäre oder so, ja.
Ja, also das sehe ich auch problematisch.
Ja.
Also ich frage mich ganz oft, wo nehmen diese Menschen den Mumm her, Dinge in die Welt zu setzen, schriftlich in die Welt zu setzen, die ihnen im Moment eingefallen sind. Das ist eben, wie du sagst, das ist was anderes, ob ich das spreche oder ob ich es schreibe.
Ja.
Es macht in vielerlei Aspekten schon Sinn, wenn man sich die Zeit nimmt, Dinge aufschreibt und dann nochmal drüber schaut und sich das überlegt, ist es wirklich das, was ich sagen will und möchte ich es wirklich so sagen oder schreiben und ist es jetzt in einem Zustand, in dem ich es veröffentlichen will?
Ja, und um das echt runterzubrechen, jetzt wiederum auf die Diskussionskultur, weil ich eben gemeint habe, das beeinflusst sich ja so gegenseitig. Was mich eben auch total nervt, weshalb ich teilweise eben so Diskussionspanel, Zwiegesprächssachen, die man halt heutzutage öfters halt auch im Fernsehen oder, keine Ahnung, auf YouTube oder wo auch immer sieht, teilweise auch bei so polarisierenden Themen so schwierig finde, ist, dass eben es eigentlich keine Diskussionskultur mehr gibt, auch auf den Panels nicht. So jede Aussage, die eine Person dort raushaut, wird dann für das genommen, für das sie steht und dann wird man sofort dafür angegriffen. Aber eine Diskussionskultur, und deswegen ist ja das Schöne, dass das gesprochene Wort nicht gleich dem geschriebenen Wort ist, da geht es ja darum, dass man in einem Gedankenprozess drinnen ist, ja, und dass man dann auch einen Gedanken verwerfen darf im Gespräch, weil man halt währenddessen drauf kommt, das ist doch, also da passieren quasi diese Schleifen ja live, ja. Aber in dem Sinne sozusagen wären dann diese halbfertigen Aussagen vielleicht, die vielleicht gar nicht so in dem krassen Art und Weise gemeint waren, wären dann halt einfach sofort direkt angegriffen, so in der Art, ja. Und das merke ich halt bei mir in der Arbeit auch teilweise extrem stark, weil ich in einem Kulturverein arbeite und wir halt so Podiumsdiskussionen haben und ich einfach merke allein an den Rückmeldungen im Publikum, so, dass da so ein, ich weiß nicht, also mir fehlt diese Möglichkeit, dieses Prozess auf dem Gespräch irgendwie, also das ist halt, wo ich einfach sehe, dass das eins zu eins quasi übernommen wird von solchen Single Stories, wie du das am Anfang gesagt hast. Ja. Ja, wolltest du was sagen?
Ja, nur ein Gedanke noch dazu. Ich habe irgendwie immer, oder oft bei Panels oder allgemein, wenn Menschen öffentlich, mehr oder weniger öffentlich sprechen, das Gefühl, dass das Tempo auch immer höher wird.
Ja.
Wenn man sich Diskussionssendungen aus den 50er, 60er Jahren ansieht, die fallen sich nicht ins Wort, wenn mal eine Sprechpause von einer Sekunde entsteht. Die Menschen geben und nehmen sich viel mehr Zeit, Gedanken zu formulieren, geben viel mehr Acht darauf, welche Wörter sie wählen. Das finde ich wahnsinnig interessant. Und heute ist es schon sehr oft so, ich merke das auch in der Arbeit, es reicht ja, in einem Teammeeting zu sitzen und mal kurze Sprechpause zu haben, weil man sich gerade sammelt, den nächsten Agendapunkt sieht oder sucht. Und wenn da eine Sprechpause von 2, 3 Sekunden entsteht, dann grätscht hundertprozentig irgendjemand rein.
Ja, und dann ist dein Gedanke über unterbrochen und du wirst in so eine Defensivhaltung halt gebracht dadurch. Und das finde ich halt voll anstrengend, ja. Also eben, wir müssen die Ruhe appreciaten. Die Ruhe. Ruhe, das ist ein gutes Stichwort, um zum nächsten Punkt zu kommen. Nein, aber was ich noch mir gedacht habe, so dieses, eine Sache, über die ich halt seit dem Schreibworkshop auch sehr viel nach und natürlich auch durch unsere Arbeit sehr viel nachdenke, ist ja dieses Ding von wegen gemeinsam schreiben, alleine schreiben, weil das halt auch mit dieser ganzen Genie-Sache zusammenhängt. Wie siehst du das? Also, ich habe jetzt das gemeinsame Schreiben total für mich entdeckt und finde das voll schön. Heißt nicht, dass ich jetzt gar nicht mehr alleine schreiben will, aber so, es wird ja, also vor allem bei der Literatur immer angenommen, eine Schriftstellerin, die sitzt da eben, und es wird immer von der einsamen Kunst quasi, Kunstform gesprochen, während das ja bei Musik oder so, oder Theater halt ganz anders ist natürlich, weil du eh klar in einem Team arbeitest. Ja. Wie siehst du das? Was sind deine Erfahrungen dazu?
Sehr ähnlich zu deinen. Also das kollektive oder sogar kollaborative Schreiben war ein absoluter Game Changer für mich. Ich habe auch lange dieses Bild im Kopf gehabt von, man schreibt alleine zu Hause im stillen Kämmerlein und überarbeitet und überarbeitet. Und wenn man denn dann der Meinung ist, jetzt kann man es wem zeigen, dann ist es ja auch fertig. Dass es aber großartig ist, erstens für die Motivation, sich überhaupt hinzusetzen und zu schreiben, ist es schon mir eine Riesenhilfe, mich mit Menschen zu treffen und sei es auch nur online zu treffen. Und wir sitzen dann da und schreiben alle an unseren Projekten. Aber wir sitzen zur gleichen Zeit, wir tauschen uns danach aus, wie ist es gelaufen. Man bemerkt, wir haben alle die gleichen Probleme. Natürlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten, aber wir kämpfen alle mit den gleichen Dingen. Sich darüber auszutauschen, hilft und gibt einem das Gefühl, nicht allein zu sein, gibt einem das Gefühl, irgendwie in einer Community zu sein, Unterstützung zu bekommen, über dann Feedback-Prozesse, die man in der Gruppe macht, die unglaublich hilfreich sein können, weil jeder und jede von uns also ganz individuell auf Dinge schaut, blinde Flecken hat und so weiter. Der
Ja.
Blick von außen ist einfach wertvoll. Und nicht zuletzt kann das einfach auch ein super lustiger Abend sein, sich mit Freunden, Bekannten zu treffen und mal einen Schreibabend zu veranstalten. Und das kann genauso gut mit anderen künstlerischen Tätigkeiten verbunden werden, vom Malen ins Schreiben, ins Singen, was auch immer.
Ich weiß noch, eins meiner absoluten Lieblingspartyspiele, so in der Unterstufe, so 10 bis 14 circa, war so dieses, wo du einen Satz schreibst und dann faltest du es um und dann schreibt die nächste Person den nächsten Satz und so weiter. Ich glaube, es gibt es auch mit Bildern, aber wurscht, wie auch immer, auf jeden Fall, das fand ich extrem lustig. Ich weiß nicht warum, so immer. Big Love.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, führt mich vielleicht auch gleich zu meiner nächsten Frage, nämlich ich habe das Gefühl, es gibt halt in gewissen Szenen, also wahrscheinlich auch in allen Szenen, oder gibt es halt Hierarchien und wir wissen, zum Glück wird das in den letzten Jahren ein bisschen aufgeweicht und wir wissen, dass das seine problematischen Seiten hat, dass es diese Hierarchien gibt, weil es einfach gewissen Leuten, gewissen Personengruppen schwierig macht, in eine Szene reinzukommen. Aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Und ich habe mich eben gefragt, wie kann man solche Strukturen, in denen Schreiben als Ausdrucksmittel verwendet wird, natürlich, also das ist vielleicht schon eine Thing. Wie kann man da Hierarchien aufbrechen? Wie kann man das überwinden? Auch Stichwort Friendly Feedback, das ist auch eine Sache, die ich jetzt sehr schön am eigenen Leib erleben durfte. Was sind da deine Gedanken dazu?
Ja, also Feedback ist da sicher ein großes Thema. Also ja. Im Friendly Feedback in Kombination mit Peer Feedback. Und in der ganzen Idee von Peers ist ja schon versucht, Hierarchien weitestgehend zu eliminieren. Also sich ein Peer zu sein, gegenseitig, setzt natürlich auch voraus, dass sich die Menschen darauf einlassen. Aber wenn es aufgeht, ist es natürlich super, weil es nicht mit dieser hierarchischen Idee von ich weiß es besser und erklär's dir deshalb, wie es jetzt funktioniert, passiert, sondern das ist mein Blick darauf. Hm. Und ich teile dir den Blick mit wohlgewählten Worten mit und es ist deine Entscheidung, was du daraus machst.
Ja.
Und das ist natürlich super, weil du kannst mit diesem Ansatz in Gruppen arbeiten, wie auch immer die zusammengesetzt sind. Jede Person kann einen individuellen Blick einbringen und wenn diese Ideen, diese Sichtweise einfach deswegen geschätzt wird, weil sie eine individuelle Sichtweise ist, dann gibt es keine Hierarchien der Sichtweisen mehr.
Ja, absolut. Aber es geht mal, ja, also genau, du sagst es eigentlich ist schon ganz richtig. Ich merke es nur so eben, um ein Beispiel zu nennen, warum ich diese Frage gestellt habe, aber ich merke halt, dass in journalistischen Kontexten, in kulturellen Kontexten halt eine gewisse durch das nicht vorhandene Feedback teilweise sogar, also es reicht einfach nicht, ein Feedback nicht zu bekommen oder durch ein einseitiges Feedback oder durch ein rein bashendes Feedback, obwohl die Person, die das Feedback gibt, ich würde das ja nicht mal als Feedback bezeichnen, aber egal, die Person, die das sagt, vielleicht eh den Rest toll fand, weil sie hat ja über den Rest eigentlich gar nichts gesagt des Textes, aber basht halt nur über die eine Stelle, die sie nicht gut fand, dass das alleine eben schon diese Hierarchien in solchen Strukturen verfestigt, weil man dann einfach sofort wieder zurückgeworfen ist auf, oh, ich bin scheiße, so,
ja.
Weißt du, wie ich meine?
Absolut. Das ist natürlich ein Problem von Institutionen.
General, und ja, ja.
Wie die jetzt aufzuweichen sind, ja, ich glaube, da musst du dir mal eine Organisationsentwicklerin einladen, um ja, da vielleicht weiterzukommen. Ja, es kann, wenn es jetzt, es kann nur von innen heraus passieren, wenn die Bereitschaft dazu nicht da ist, Feedback-Prozesse zu etablieren, an denen alle teilnehmen und von denen alle profitieren können, dann ist es natürlich schwierig. Also einen Redaktionschef dazu zu verpflichten, ja,
ja,
schwierig. Aber was natürlich immer geht, ist, sich mit anderen JournalistInnen zu verbünden.
Ja.
Zu sagen, hey, du schreibst auch für dieses Medium. Ja. Let's do a feedback group.
Ja, voll. Ja,
absolut. Also von unten rauf irgendwie zu sagen, hey, wir wollen ja das so nicht.
Vor allem, weil gerade in journalistischen Strukturen dadurch, dass immer mehr freie Journalistinnen unterwegs sind, ja diese Vereinsamung sozusagen noch mehr gefördert wird, könnte man jetzt so sagen. Ja,
ja, da braucht es Schreibgruppen, Schreibkollektive, irgendwie die Möglichkeit, sich zu vernetzen. Und ja, wie zuerst erwähnt, es ist schon super cool, sich einfach nur online zu treffen und gemeinsame Schreibzeit zu organisieren.
Ich habe gerade eine Geschichte aus dem Nähkästchen gelernt, aber ich habe da vor ein paar Tagen dran gedacht und fand es total lustig. Ich habe mit 12 oder 11, oh Gott, ich war in der ersten oder zweiten Gymnasium, wurscht, vielleicht sogar 10 oder 11, auf jeden Fall habe ich da über eine Internetseite, ich und eine Freundin, eine andere Mädel kennengelernt in Deutschland oder so, die war ein paar Jahre älter als wir. Und ja, und sie hat irgendwie so eine Seite eingerichtet und dann haben wir einfach echt über ein Jahr lang Fanfiction geschrieben zu Winx Club. Ich weiß nicht, dachte das noch was sein.
Oh ja, ja, klar.
Das ist eigentlich eine wahnsinnig dumme Serie und teilweise sehr problematisch, wenn man sie jetzt anschaut. Aber wir fanden damals Feen toll und haben eben so völlig, nämlich so total es finde ich eben so schön, wieder daran zu denken, wir haben so halt völlig ohne irgendwie so einen Zensor auf der Schulter da einfach reingeschrieben. Ja. Wir haben sogar richtig gestritten teilweise und so über die Storyline und so, weil wir halt quasi alle unsere Charaktere hatten und so. Da
Sehr nice.
musste ich letztens dran denken und irgendwie habe ich mir gedacht, mal schade, dass ich eigentlich diese kindliche Freude daran einfach die Geschichte zu schreiben so. Und es ging mir da irgendwie gar nicht darum, wie schön geschrieben das ist. Es ging mir nur darum, dass die Geschichte, dass mein Gedanke da irgendwie weiter
Ja.
geflochten wird.
Dass dein Gedanke auch festgehalten wird und
Ja.
dass der weiterentwickelt wird. Ja,
Ja.
cool.
Zurück zum ernsten Gespräch. Was hast du denn aus deiner intensiveren Beschäftigung mit dem Schreiben für dich gelernt? Und um die Frage zu ergänzen, was hast du vielleicht über dich gelernt, um jetzt wieder auf diesen ganz anfangs erwähnten therapeutischen Aspekt, ohne es jetzt so therapiemäßig zu sagen, zurückzukommen?
Ja, ich hab sehr viel gelernt, also von methodischen und anderen theoretischen und inhaltlichen Dingen natürlich, habe ich gelernt, wie vielseitig Schreiben eben sein kann und dass es wirklich immer wieder neue Dinge zu entdecken gibt. Das ist super großartig. Ich glaube, ich bin so alt, kann ich gar nicht werden, dass ich irgendwann mit dem Schreiben für mich entdecken fertig bin. Also das ist echt super. Und über mich habe ich gelernt, wie stark und wirklich verhärtet diese alten Schreibmuster sind. Also dieses nicht auf unterschiedliche Schreibprozesse achten, alles in einem machen zu wollen, also sowohl kreativ sein als auch korrigieren in einem machen zu wollen, ungeduldig mit mir zu sein, mit mir unfreundlich umzugehen, mir absolut unfriendly Feedback selbst zu geben, eben dem inneren Zensor zu viel Macht zu lassen, in Schreibphasen, in denen er nicht angebracht ist. Also ja, immer wieder erstaunt, dass dieses aktiv daran denken, wie ein guter Schreibprozess für mich aussieht, dass das immer wieder aufs Neue ein Akt ist und dass es noch nicht selbstverständlich ist, dass ich einfach die Art und Weise, wie ich schreiben gelernt habe, die ist sehr tief drin und es dauert nach wie vor an, ich muss mich immer wieder daran erinnern, hey, du hast das mittlerweile besser gelernt, mach's doch so.
Ja, an dieser Stelle fällt mir etwas ein, das ich vor 15 Minuten schon mal sagen wollte, weil ich sehr, sehr schön fand und das nehme ich total. Das ist echt so, dass was ich. Ich weiß nicht, die stärkste Aussage, nein, neben vielen starken Aussagen, die ich in dem Schreibworkshop von der Evi im Writer Studio, liebe Grüße, falls sie das jemals hört, gelernt habe, weil sie hat gemeint, dass ja bei einem Menschen, der zum Beispiel in einem Orchester spielt, jetzt auch nicht erwartet wird, dass er sich alle 2 Wochen oder jede Woche oder wie auch immer, wie oft sie auch immer Konzerte haben, hinsetzt und das Konzert spielt, dann 2 Wochen nichts macht und dann wieder sich hinsetzt und perfekt das Konzert spielt, sondern die Person muss auch dazwischen jeden Tag üben, mehrere Stunden. Und das weiß ich sehr wohl, sehr gut tatsächlich, weil meine Halbschwester also Geige spielt in einem Orchester und das bei ihr immer beobachtet habe und diese Mentalität halt unter Schreibenden so gar nicht verbreitet es immer noch, ja, und deswegen auch ein stetiges Üben und sicher auch ein Verlernen. Also ich schätze auch, dass man, wenn man eben diese quasi diese Mind-Muscle-Connection oder wie man es auch immer nennen will, dass sie halt natürlich auch, wenn man längere Zeit gar nichts schreibt, wieder verloren geht und dann wieder man erst recht wieder mit der viel größeren Blockade da sitzt. So.
Ja, also gerade weil wir das Konzept Voice vorhin schon angesprochen hatten, ich merke es gerade da. Also wenn ich lang nicht schreibe, dann ist das wieder irgendwie weg oder zumindest in dem Moment nicht mehr greifbar für mich. Und dann
Ja.
braucht es wieder Zeit, mich an mein eigenes Schreiben anzunähern und da wieder irgendwie die Kraft zu finden und die Individualität zu finden und sie auch wieder wertzuschätzen.
Ja, sehr schön, dass du das so sagst. Gibt es eine Sache, die du quasi, die dich, also ich meine, das ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, weil du eh gerade gesagt hast, was du bei dich gelernt hast, aber nenne mir eine Sache, die dich wirklich komplett überrascht hat, die du irgendwie durch deine intensivere Auseinandersetzung, du hast ja jetzt auch die Schreibtrainerausbildung gemacht, die du gelernt hast, ja, oder die du einfach nicht erwartet hast.
Also Was mich schon überrascht hat, ist, was alles mit ins Schreiben oder ins Nicht-Schreiben können, wenn es denn mal blockiert ist, reinspielt. Also die Möglichkeit, wirklich mich sehr intensiv mit mir selbst auseinanderzusetzen, schriftlich, die beeindruckt mich immer wieder. Und da zählt vor allem eben dazu, herauszufinden, welche inneren Stimmen gibt es in mir und wie gehen die mit mir um. Und es gibt eine super lustige Übung. Da geht es darum, sich eben diese Zensurfigur, die innere, zu visualisieren, sie sich ganz konkret vorzustellen und sich mal zu erinnern, was die denn so sagt, was die so von sich gibt. Mhm. Und dann wirklich diese Figur versuchen aufzumalen, oder wenn man wirklich überhaupt keine Lust auf Malen hat, was ich verstehe, weil ich habe normalerweise auch keine Lust auf Malen, auch sehr, sehr lustig Knetmasse verwenden und versuchen, diese Figur zu formen.
Okay.
Und dieser Figur dann auch eben diese Sätze in den Mund zu legen mit Sprechbubbles oder Ähnlichem.
Lol.
Und sich das dann wirklich mal zu visualisieren, okay, woher könnten denn so die einzelnen Versatzstücke kommen?
Ja.
Und meistens führt es einen zu konkreten Ereignissen, ja, zu dem ein oder anderen konkreten Ereignis, zu einem absolut respektlosen, unangebrachten Kommentar, zu einer Situation in der Schule, zu einem Vertrauensbruch, was auch immer.
Ja.
Und das ist aber super spannend, weil mir hat das beispielsweise schon geholfen, diese Figur mal wirklich vor mir zu sehen und zu wissen, ah,
ja, was du da, ja,
diesen Satz, den kenne ich und ich weiß mittlerweile, wo er herkommt. Und mir ist da aber was widerfahren, was absolut nicht okay war.
Ja.
Und ich kann mich von diesem Satz verabschieden. Er hat in meinem Schreiben nichts verloren.
Ja.
Auch das ist etwas, was ich immer wieder wiederholen muss. Die Sätze kommen irgendwann wieder zurück.
Mhm.
Aber beim zweiten Mal ist es schon leichter, schneller wieder von diesem Satz Abschied zu nehmen.
Also was du beschreibst, ist ja Basic System, also systemische Aufstellungsarbeit quasi in der Psychotherapie. Und das klingt jetzt eben vielleicht absurd für Leute, die nie Therapie gemacht haben und die denken sich so, okay, ist das jetzt irgend so ein Waldorfschulen-Ding oder Montessori-Zeug, what the hell, wo bin ich hier gelandet? Aber es ist tatsächlich auch eine psychotherapeutische Praxis und sie hilft actually wirklich, habe ich auch schon mehrmals gemacht, nicht in dem schreibspezifischen Kontext, aber dieses Visualisieren. Und das ist wie ein inneres Trennen eben von einem Anteil in dir, der eigentlich nicht so wirklich, also der inzwischen so Teil von dir ist, aber der eigentlich nicht dahin gehört. Und das ist voll hilfreich, ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also gerade auch in der Traumatherapie, ich meine, da gehen wir jetzt ein bisschen zu weit, aber da ist es quasi, da wird es vielleicht am allerstärksten gezeigt, ja, was das nämlich für einen Impact hat, solche Sachen zu machen in der Therapie. Mhm. Aber das finde ich schön, dass du das so sagst. Gefällt mir gut. Ich wollte dich gerade etwas fragen, jetzt habe ich aber meine Anschlussfrage gerade vergessen. Ich wollte dich, glaube ich, fragen, egal, ich frage dich was anderes, nämlich so in die Zukunft blickend, gibt es denn irgendwie aktuell Projekte, an denen du arbeitest oder so, schreibspezifisch? Kannst du auch gerne dein Brand hier vorstellen? So?
Ja, also zuerst mal noch auf untergründlich divers zurückzukommen. Okay. Eben einen letzten Termin gibt es noch.
Aber vielleicht gibt es mehr.
Genau. Also, ohne jetzt zu viel zu versprechen. Es wäre mir ein Anliegen, auf jeden Fall.
Liebe mir Anja, auch. Mir auch.
Da weiterzuarbeiten, weil ich super finde, was wir machen.
Ja, finde ich auch.
Also, das ist Projekt 1. Zusätzlich wird es in nächster Zeit von mir vereinzelt Schreibabende geben zu bestimmten Themen. Meistens wird es um Kreativität im engeren oder weiteren Sinne gehen. Wie kann ich meine eigene Kreativität entdecken, anzapfen und zu Papier bringen? Mit ganz vielen Übungen und sehr low-key lustig. Es soll einfach ein lustiger Abend werden, wo man sich trifft und gemeinsam mit Stift und Papier hantiert, sozusagen.
Ja, die Termine können wir dann auch reinschreiben in die genau. Beschreibung, wenn es schon welche gibt.
Die Termine sind dann auch alle auf der Website schreibgenuss.at immer verzeichnet. Und ansonsten gibt es natürlich noch eigene Schreibprojekte.
Ja, voll, erzähl mal.
Aber
hast du da irgendwas gerade am Start oder so?
Ja, das ist noch unter Verschluss.
Okay, 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 okay. Ja, ich sehe schon, Ja, das passt schon. Also folgt der lieben Veri auf Instagram und so weiter, dann erfahrt sie sicher mehr. Ich wollte, genau, jetzt fällt mir die Frage an, die ich vorher stellen wollte. Nämlich, gibt es dann irgendeine Schreibpraxis, die du regelmäßig verfolgst für dich selbst oder irgendeine Übung, die du wirklich auch regelmäßig für dich selbst, wo du honestly sagen kannst, du machst sie auch actually und nicht nur so, oh, das ist eine gute Übung, aber ich mache sie eigentlich selber nie. ja, genau, Frage eigentlich schon gestellt.
Ja, also das klassische Journaling, Tagebuch schreiben, auch oft gleichgesetzt mit der Freewriting-Haltung. Also es waren jetzt viele Begriffe, Tagebuchschreiben kennt man. Ich mache es nicht täglich, gebe ich gleich zu. Ich habe allgemein Schwierigkeiten mit täglichen Routinen, habe aber für mich entschlossen, es ist in Ordnung, es nicht täglich zu tun. Und das bedeutet einfach, ich habe mein Buch. Und immer wenn ich Zeit und Lust oder das Bedürfnis sogar habe zu schreiben, dann schreibe ich dort alle meine Gedanken rein, ohne sie in eine konkrete Form bringen zu müssen, ohne auf mögliche Fehler unter Anführungszeichen zu achten. Da geht es wirklich darum, die Gedanken aufs Papier zu bringen. Das mache ich regelmäßig. Ich merke aber, dass bestimmte Gemütszustände das mehr triggern als andere. Ich schreibe viel und gern wütend. Das ist für mich ein Mut, der sehr produktiv ist.
Ja.
Und was ich auch echt gern mache, sind Listen. Ich bin ein Listenmensch, ich schreibe gerne Listen. To-Do-Listen brauche ich, um mich zu organisieren. Aber es gibt auch eine Art von Liste, die nennt sich serielles Schreiben.
Ah, ja.
Da nimmst du dir einen Satzanfang, beispielsweise in meinem Leben ist schön, Punkt, Punkt, Punkt.
Ja.
Und schreibst, du nimmst dir vor, beispielsweise diesen Satzanfang 20 Mal zu vervollständigen. Schreibst ihn aber immer wieder hin. Also wirklich 20 Zeilen lang, in meinem Leben ist schön. Und ich nehme wirklich diesen Satz auch ab und zu. Und zwar immer dann, wenn ich das Gefühl habe, ah, es ist alles so Arsch. Mich kotzt alles an. Irgendwie ist es alles grau und nervt und
ja.
Und wenn ich denn dann einen Moment finde, wo so durchkommt, naja, warte mal, ganz so ist es auch wieder nicht. Und ich dann irgendwie auch gerade in einem Setting bin, wo es für mich passt, dann setze ich mich hin und schreibe 20 Mal, was in meinem Leben gerade schön ist.
Ja.
Und komme dann drauf, ah ja, da ist eigentlich einiges, es ist nicht alles Arsch.
Ja.
Und das kann man aber mit whatever machen. Du kannst serielles Schreiben auch zum Brainstorming verwenden.
Ja.
Ein Thema für meinen nächsten Artikel könnte sein, 20 Ideen.
Mhm.
Ja, genau, das mache ich gerne, weil es kein lineares Schreiben ist, sondern eben ein listenartiges Schreiben und das mir hilft, nochmal weniger an Ansprüche zu denken und an Form und an Korrektheit.
Ich bin da ein bisschen anders wie du, glaube ich. Ich habe meinen, den ich auch durch dich zuerst gelernt habe und jetzt nochmal in einem Writer Studio machen und erleben durfte und den ich tatsächlich jetzt in meiner journalistischen Arbeit sehr oft angewandt habe, diesen Hack. ist das sogenannte Clustering, weil ich bin total der visuelle Mensch. Ich habe auch für meine Masterarbeit damals ein riesiges Plakat gemacht, wo ich lauter Zitate und alles Mögliche irgendwie so hin, ne? Und dann verbunden habe und so. Und dann sind das Kapitel geworden, so, dann waren diese Blasen, sind so zu Kapiteln geworden. Und beim Clustering geht es ja auch irgendwie darum, dass du in der Mitte quasi auch irgendwie so eine Art Thema hast. Zum Beispiel beim letzten Mal war es so, was sind Fragen, die ich an XY stellen könnte, weil ich irgendwie so eine Blockade hatte, was ich für Fragen formulieren soll. Und dann habe ich einfach so aufgeschrieben, was gerade so in meinem Kopf poppt und dann habe ich quasi aus diesen Stichworten habe ich dann Fragen formuliert. Hat extrem gut funktioniert. Also das ist eine Sache, die ich mir jetzt echt versuche, in meine regelmäßige Praxis aufzunehmen, weil ich das extrem cool finde. Und weil du das Freewriting erwähnt hast, vielleicht magst du das auch noch erklären, weil das hast du, glaube ich, jetzt noch nicht erklärt.
Stimmt.
Und das ist auch etwas, was ich versuche jetzt in unregelmäßiger Basis, aber zumindest alle 2-3 Mal die Woche hinzukriegen.
Ja, sehr gern. Also Freewriting ist ein recht einfacher Zugang zum Schreiben, der eben genau darauf abzielt, Blockaden, Hemmungen abzubauen, beziehungsweise die Chance, dass sie entstehen, so gering wie möglich zu halten. Und es funktioniert folgendermaßen. Das Wichtigste ist, eine Begrenzung festzulegen, bevor man startet. In den meisten Fällen ist es eine zeitliche Begrenzung. Wenn man mit Freewriting startet, würde ich so 7 bis maximal 10 Minuten empfehlen. Ist für viele Menschen dann auch spannend, wenn sie lange nicht mit der Hand geschrieben haben, wie schmerzhaft es nach 10 Minuten sein kann. Also gerne mal ausprobieren, was für euch da passt. Also Timer stellen und dann ist es möglich, sich entweder durch einen konkreten Impuls ins Schreiben zu bringen. Also entweder gibt es etwas, was einen gerade beschäftigt und man geht davon aus, oder man stellt sich eine konkrete Frage und geht von der Beantwortung dieser Frage aus. Oder absolut ins Blaue hinein, wirklich das schriftlich festzuhalten, was da gerade im Kopf abgeht.
Mhm.
Und das kann am Anfang auch passieren, dass es irgendwie überfordernd ist oder man das Gefühl hat, boah, ich kann an überhaupt nichts denken. Dann, ich kann gerade an überhaupt nichts denken.
Ist auch ein Gedanke.
Ist ja ein Gedanke.
Das kommt bei mir sehr oft vor.
Oder mir fällt gerade nichts mehr ein. Dann so lange mir fällt nichts ein, schreiben, bis ein anderer Gedanke daherkommt. Und der kommt, ganz bestimmt kommt irgendwas.
Ja, bei mir kommt, mir ist aufgefallen, jetzt wo ich das immer mache, ich mache es immer so 15 Minuten. Aber mir kommt erstmal immer so ein, zuerst fange ich an, bin optimistisch und dann kommt dieser mega fette Teil, in dem ich an mich selbst zweifle und mich total runter mache. Und dann merke ich dann in den letzten 5 Minuten, ziehe ich mich wieder da raus und entwickle neue Gedanken. Und dann meistens ist der letzte Satz oder die letzte Sätze sind dann eigentlich ganz gescheit. Da denke ich immer so, oh, schon gut, dass du da geschrieben hast.
Genau, und das ist ja auch der eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit ist, also ich verwende Freewriting wirklich oft zum Auskotzen. Also das beginnt bei mir sehr, sehr oft mit, das nervt mich gerade und irgendwie tut mir schon wieder mein linkes Schulterblatt weh und der Typ war halt irgendwie Arsch zu mir und und irgendwann ist es dann aber in Ordnung und dann kommen auch andere Gedanken daher.
Ja, voll.
Und eine Möglichkeit ist es, sich Freewritings mit entweder direkt danach nochmal zu lesen. Ich lasse es gerne etwas liegen, bevor ich es nochmal lese. Und dann mit einer freundlichen Haltung zu sich selbst und zum Geschriebenen, mit einem Textmarker oder einem bunten Stift Stellen zu unterstreichen, die man selber spannend findet oder interessant findet oder eine Formulierung gut gelungen findet oder einen Ausgangspunkt sieht für einen weiteren Text oder eine weitere schriftliche Auseinandersetzung mit dem Thema.
Schön, ja. Ja, dazu kann ich auch sagen, dass ich brauchte es am Anfang tatsächlich die ersten paar Male, wo ich es gemacht habe in der ersten Woche, war es für mich voll wichtig, dass ich es wegschmeiße. Das war für mich so ein Ritual, das voll wichtig war am Anfang. Jetzt inzwischen nicht, jetzt habe ich dieses tollen Hefte gekauft. Das schmeiße ich nicht mehr weg, aber ich lese es tatsächlich auch nicht direkt danach. Aber was du gerade gesagt hast, werde ich mir zu Herzen nehmen. Ich werde dabei versuchen, mal drüber zu lesen. Ja, weil ich merke zum Beispiel bei meinem Freund, dass der, weil der schreibt sehr, sehr, sehr viel mehr als ich und sehr viel konsequenter auf jeden Fall. Aber was er macht, ist schon, dass er so seine eigenen Sachen dann immer so ein bisschen kurz durchliest, aber mit einer anscheinend netten Haltung, sonst würde er es nicht machen. Und das, da bin ich noch nicht, manchmal bin ich da noch nicht so weit und ich denke mir aber, vielleicht mit ein bisschen Abstand könnte das schon gehen. Ja.
Ja, ist auch Übungssache.
Absolut.
Also, und außerdem ist immer so, manchmal geht es besser, manchmal geht es schlechter. Aber wenn du eben sagst, so die letzten Sätze, da denkst du dir selbst, da ist schon was dabei, dann kann es schon Sinn machen, sich das nochmal anzuschauen und es eventuell einfach auch als Fundus zu betrachten.
Ja, voll, genau, eben. Das ist ein schöner Gedanke, der Gedankenfundus, der Stimmenfundus. Gibt es einen allerletzten motivational speech oder Tipp oder was auch immer to end on a positive note hier?
Ja, etwas Konkretes vielleicht, weil du vorher noch mal nachgehakt hattest, so was, wenn das Freewriting schon so eine Überwindung ist, dass ich eigentlich davor noch was anderes brauche.
Ah, ja.
Und da gibt's noch die Möglichkeit, ich glaube, das kennen viele von uns, dass man beispielsweise, wenn man telefoniert, oft so Kritzeleien nebenbei macht. So irgendwo liegt ein Zettel und ein Stift und ich bin am Telefon oder mache gerade irgendwas anderes und kritzel so irgendwie vor mich hin.
Ja.
Das kann ein Einstieg sein ins Schreiben. Wenn du das Gefühl hast, du kannst loskritzeln, dann kritzel mal los. Und gerne auch mit bunten Stiften oder Stiften, die du gerne magst. Und schau einfach mal, was da aufs Papier fließt. Und eventuell kommt dann irgendwann aus dieser Bewegung der Hand auch der Wunsch, zu diesen Linien und Formen ein Wort hinzuzufügen.
Ja.
Und das kann ein Einstieg sein, der nochmal anders ist als wirklich dieser Gedanke, okay, ich setze mich jetzt hin und schreibe.
Das ist so schön. Wir können eine ganze weitere Episode über Schreiben und das Unbewusste machen. Finde ich super. Also nicht im freudianischen Sense auf jeden Fall, aber so im General Sense. Finde ich schön. Ja, danke für diese schöne Schlussnote. Wir haben eine Stunde geredet, was eigentlich echt krass ist, so, weil es mir nicht so vorkam. Vielen Dank, dass du in den 16. gekommen bist zu mir.
Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Ja, und wir hören uns bald. Alle weiteren Termine findet ihr in der Beschreibung. Und ja, was ich erwähnen wollte, weil wir heute den 7. März haben, an dem wir es aufnehmen. Morgen ist Weltfrauentag. Schönen Frauentag.
Ja,
schönen Weltfrauentag.
Auch von meiner Seite.
Ciao, ciao.